Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Zum Schluss der Sendung ein Thema, bei dem das Geschriebene nicht im Mittelpunkt steht. Aber auch für den Erfolg der Frankfurter Schule spielten Bücher eine bedeutende Rolle. Die Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Adornos ambitionierte Essays. Der große gesellschaftstheoretische Entwurf, der darin entwickelt wurde. Und der kritische Geist am Frankfurter Institut für Sozialforschung begründeten den großen Einfluss der Frankfurter Schule auf die Diskussionen der 60er Jahre. Was ist von dieser Diskursmacht geblieben? Welche Rolle spielten und spielen Schülerinnen und Schüler Adornos in der Wissenschafts- und Debattenkultur? Dazu läuft zurzeit ein Forschungsprojekt, gefördert von der Gerda-Henkel-Stiftung, das Norbert Seitz vorstellt.
Alle versuchen gewissermaßen, mit Adorno gegen Adorno zu denken, gegen Adorno mit Adorno zu denken. Man muss davon ausgehen, dass die kritische Theorie kein in sich geschlossenes, dogmatisches Gebilde ist. Jeder macht gewissermaßen auf seine Weise etwas daraus.
Das wurde schon nach Adornos Tod deutlich. Umso mehr heute, urteilt der Sozialphilosoph Stefan Müller-Dohm von der Ossietzky-Uni in Oldenburg. In einer längst viel weiter zerklüfteten Debattenlandschaft fragt sich, was geblieben ist von der einstigen Diskursmacht der kritischen Theorie. Dieser Frage geht auch Jörg Später nach, Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Uni Freiburg.
Eigentlich müsste man sagen, warum schon wieder ein Buch über die Frankfurter Schule? Aber ich fand eben, dass man dieses Schulgebäude vielleicht mit anderen Augen betrachten kann, wenn man sie aus der Perspektive der Schüler betrachtet. Zumal ja dann Adorno 1969 stirbt und die kritische Theorie nicht am Ende ist, sondern es passiert etwas mit ihr, die Schüler hören nicht auf zu forschen.
Jörg Späters Forschungsprojekt gründet sich deshalb auf die Frage, wie Schülerinnen und Schüler dieses Erbe weiterentwickelt haben. In früheren Jahren hatte der Historiker bereits eine Biografie über Siegfried Krakauer aus dem Umfeld des Frankfurter Instituts verfasst. Nunmehr ist er der intellektuellen Anziehungskraft der kritischen Theorie auf der Spur.
Das Besondere an dem, was dann als kritische Theorie bekannt wurde, eben der sozialphilosophische Ansatz, der gesagt hat, Wahrheit und überhaupt alle Phänomene, alles, was den Menschen betrifft und seine Umgebung, sind gesellschaftlich vermittelt. Da müssen wir sozusagen den Kernpunkt der Wahrheit und der Wirklichkeitserforschung suchen. Das war ein genuiner Ansatz, der von Horkheimer und seinem Kreis entwickelt worden ist. Und das Besondere daran war eben auch die Philosophie, stellt die Fragen und die Sozialwissenschaften müssen die Antworten oder müssen das Material liefern, um solche Fragen zu beantworten. Also es war eine Öffnung von einer Bewusstseinsphilosophie zu einer gesellschaftsorientierten Theorie.
Darauf scheint noch immer die Erfolgsgeschichte der kritischen Theorie zu gründen. Selbst beim Übergang von der dritten zur vierten Generation von Theoretikerinnen und Theoretikern, die sich auf Horkheimer und Adorno beziehen. Der Philosoph Matthias Lutz Bachmann von der Frankfurter Goethe-Universität unterstreicht diesen Eindruck.
Ich denke, kritische Theorie und das Theorieprogramm, was damit verbunden ist, das Horkheimer ja so gelabelt hat in den 30er Jahren, ist in nahezu alle wissenschaftliche Disziplinen hinein eingesickert und hat ihre Bedeutung bis zum heutigen Tag dahin erhalten.
Das zeigt sich überdeutlich in Späters Projekt, den Weg von einem Dutzend sogenannter Schülerinnen und Schüler Adornos nachzuverfolgen, über deren Mitarbeit am Institut für Sozialforschung auf Dozentenstellen und Lehrstühlen, oft an verschiedenen Hotspots und in divergierenden Richtungen und meist mit beachtlicher öffentlicher Wirkung. Nach dem Tod Adornos schien die Frankfurter Schule zunächst wie enthauptet. Sie galt nicht mehr als ein fester Ort. Adornos essayistische Höhenflüge sollten nunmehr, wie es hieß, bodenständig abgesichert werden, will sagen, mit mehr empirischer Sozialforschung. Ein Nachfolger an der Spitze des Instituts war der ambitionierte Bildungsreformer Ludwig von Friedeburg, auch kurzzeitig Kultusminister in Hessen. Im Rückblick erinnerte er an die heißen Kulturkämpfe um seine Rahmenrichtlinien für den Schulunterricht, die in den frühen 1970er Jahren aus dem Geist der kritischen Theorie entstanden waren.
Grundsätzlich ging von uns aus die Idee ein, dass man möglichst jeden einzelnen Schüler so gut fordern sollte, wie es ihm entsprach, und er ein selbstbewusster Mitbürger unserer Gesellschaft werden sollte. Und das passte eben vielen ganz und gar nicht. Und an den sogenannten Rahmenrichtlinien entwickelte sich dann eine fundamentalistische Auseinandersetzung, wie sie eigentlich nur noch vergleichbar war in der Zeit, den Auseinandersetzungen in Amerika, ob die Bibel recht hat mit der Erschaffung der Erde oder Darwin.
Daneben bemühte sich an der Doppelspitze des Instituts Gerhard Brandt als Industriesoziologe um eine Vermittlung der sozialen Kämpfe mit der sozialwissenschaftlichen Forschung. Politisch sollte damit auch eine Brücke zwischen der viel umworbenen Arbeiterklasse und den neuen sozialen Bewegungen geschlagen werden. Jörg Später.
Das nannte man die proletarische Wende. Und genau das haben die jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Institut für Sozialforschung zunächst auch mitgemacht. Sie waren sehr kritisch gegenüber Adorno und haben gesagt, dessen Kulturkritik, das müssen wir wieder hinter uns lassen. Wir müssen wieder in die ganz frühe Zeit des Institutes zurückkommen, wo man mit dem kämpferischen Marxismus noch in Verbindung stand, also wo man nicht ein akademisches Projekt oder ein kulturkritisches Projekt hat, sondern wo man Teil des Kampfes der Arbeiterbewegung ist.
Eine Schülerin am Institut war auch Helge Pross, die an der Uni Gießen zu Pionierin der Frauen-, Familien- und Genderforschung avancierte und darüber hinaus Marx für Manager lehrte. Schon 1975 machte sie sich zur Eröffnung der Berliner Frauentage für die Einrichtung eines Frauenministeriums auf Bundesebene stark.
Mir scheint nun, dass die Probleme der Frauen sich so weitgehend gehäuft haben, dass es an der Zeit ist, eine solche Instanz zur Herstellung von Annäherungen an Lösungen für diese Frauenfragen oder Probleme zu schaffen. Bei uns sind Frauenfragen untergebracht auf der Bundesebene im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. Und ich glaube, das reicht nicht mehr aus.
Im Kontext der politischen und sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Entwicklungen bildeten sich nicht nur voneinander abweichende, sondern auch geografisch weit verteilte Nester und Nischen der kritischen Theorie heraus.
Und dann zerstreuen sich die Schüler in alle Winde. Zum einen nach Lüneburg, da ist schon einer, nämlich Hermann Schweppenhäuser, der dort in der Provinz an einer pädagogischen Hochschule Philosophie lernt, also Lehrerinnen ausbildet, und der dann einige andere Schüler oder andere Leute, die sich mit der kritischen Theorie identifizieren, nach Lüneburg holt und dort so ein Nebengleis aufbaut.
Gemeint sind Christoph Türke und der Essayist Wolfgang Port, die sich einer authentischen kritischen Theorie gegen die kommunikationstheoretische Wende von Jürgen Habermas verpflichtet fühlten. Ein weiterer Hotspot entwickelte sich von Hannover aus.
Dorthin ist Oskar Negt berufen worden von Peter von Oertzen, dem niedersächsischen Kultusminister, der das Ziel hat, sozusagen als Reaktion auf den radikalen Erlass, wie schon in den 20er Jahren, den Marxismus an eine bundesdeutsche Universität zu bringen.
Oskar Negt avancierte als gewerkschaftsnahe Bildungstheoretiker zum Vordenker der Neuen Linken mit seinem Konzept einer lebensweltlich fundierten Demokratie, einem Sozialismus von unten. Bliebe als Reizfigur der weithin erfolgreichste Adorno-Schüler Jürgen Habermas, der sich mit seinem Wechsel 1971 nach Starnberg an das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt auch von der alten kritischen Theorie verabschiedet hatte, ehe er mit seiner voluminösen Theorie der kommunikativen Vernunft einen weitaus größeren Einfluss gewann als der von Jörg Später zusammengetragene Personenkreis. Habermas trat gleichsam an die nach Adornos Tod verwaiste Stelle als herausragender öffentlicher Intellektueller im Lande und später auch darüber hinaus. Auch wenn er der Frankfurter Tradition nie abgeschworen hat, standen seine Kritiker der sprachphilosophischen Weiterentwicklung bisweilen ablehnend gegenüber. Ein Grund der Kritik, so Jörg Später,
dass Habermas eigentlich die kritische Theorie entschärft und dass er ihr den kritischen Stachel genommen hat und selber eine traditionelle Theorie im Schilde führen würde.
Stefan Müller-Dohm, Verfasser einer Adorno- und Habermas-Biografie, widerspricht vehement dem Versuch, beide Sozialphilosophen gegeneinander in Stellung zu bringen.
Habermas hat es verdient, anknüpfend an bestimmte Denkmodelle von Adorno und Horkheimer, diese kritische Theorie weiterzuentwickeln. Und das entspricht doch ganz dem Geist dieser kritischen Theorie. Es gibt also keine ewig gültige Wahrheit. Man kann Adorno, das wäre ganz gegen ihn selbst, nicht dogmatisieren und Adorno gegen Habermas ausspielen.
Lässt sich aber Adornos Erbschaft als Familiengeschichte in einem Spannungsbogen von Biografien rekonstruieren? Oder geht beim Blick auf deren Divergenzen nicht der kritische Stachel verloren? Der Frankfurter Philosoph Matthias Lutz Bachmann widerspricht.
Das ist genau die Erfolgsgeschichte, dass man in der Erweiterung das Motiv einer Theorie der Gesellschaft, die unter dem Gesichtspunkt einer öffentlichen Vernunft zu diskutieren ist, dieses Motiv immer weiter verfolgt hat und Ungerechtigkeiten versucht hat, beim Namen zu nennen, in ihrer strukturellen Verankerung im Kern gesellschaftlicher Verhältnisse.